Heute mit Christoph Riebenbauer von Brand & Culture Riebenbauer.
Für mich gibt es drei wichtige Dinge im Marketing. Und ich habe vorher schon zwei davon genannt. Das erste ist, man muss authentisch sein. Man muss relevant sein. Und man muss das, was man tut, mit einer Kontinuität machen. Und wenn ich jetzt Parallelen ziehen möchte mit meinen letzten 10 Jahren, viele Projekte, wo ich gearbeitet habe, die hat es über Jahre hingegeben.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Christoph Riebenbauer im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Chris war unter anderem als Head of Global Music Marketing bei Red Bull aktiv und hat sich Anfang diesen Jahres als Marketing- und Markenexperte mit eigener Agentur in Österreich selbstständig gemacht. Hallo Chris.
Hallo Alex. Freut mich natürlich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Und schöne Grüße aus Österreich.
Ja, danke. Wie ich ja erfahren habe, und ich war eben erstaunt im Vorgespräch, ist dein erster Podcast, den du
sozusagen. Ja. Genau, so ein Podcast, wo ich über mich spreche und ein bisschen meine Geschichte erzähle, ist es wirklich der erste Podcast. Natürlich früher, weil ich ja aus dem Musikbereich komme, hatte ich natürlich schon einige Interviewsituationen, aber die letzten Jahre habe ich mich ja eher im Konzernbereich bewegt beruflich und da habe ich jetzt nicht so Podcasts diesbezüglich gemacht und deswegen freut es mich umso mehr, einmal so mit dir über das, was ich so mache, plaudern zu können.
Genau. Und um zu verstehen, was du jetzt machst, ist es natürlich auch immer ganz interessant, zumindest für mich, was du früher gemacht hast. Und du hast es ja eben schon so leicht anklingen lassen. Dein Background ist, du hast früher in einer Band gespielt. Du hast sogar, glaube ich, 10 Jahre fast in einer Band gespielt. Eine österreichische Punkband, die unglaublich viel unterwegs war, oder?
Ja, genau. Alex, ich hatte das Glück, ebenso in den 90ern meine Jugend haben zu dürfen. Und das war eben für mich das prägende Jahr, war sicherlich 91, wo ich ja, glaube ich, in der Musikgeschichte 91 als the second time punk broke definiert ist, wo eben mit Nirvana Nevermind sich so ein richtiger, wie kann ich das beschreiben? Ich habe das so gefühlt, wie wenn sich ein richtig so ein richtiger Schatten über ganze Generationen legt und auf einmal war Punk hier. Und ich war damals ein Teenager, ich war ganz jung und dann natürlich in weiterer Folge, wie sich dann der Kurt Cobain das Leben genommen hat, hat das mich dazu veranlasst, mich immer mehr mit Musik zu beschäftigen. Nirvana war so eben mein, sage ich mal, Eintritt, die Eintrittsband, und ich habe mich dann nicht so in die Richtung Sonic Youth, Pixies entwickelt, sondern in die Richtung eher Black Flag und Sex Pistols und bin in den Punkrock eingetaucht. Und das Schöne an dem Punkrock mit der DIY-Ethik ist es ja, Alex, wie du weißt, man soll es einfach probieren und, ja, und selber aktiv werden. Und das haben wir gemacht. Ich komme aus einer zweitgrößten Stadt Österreichs, Graz, werden vielleicht einige kennen. Das ist eine überschauliche, sage ich mal, Kleinstadt, 250.000 Einwohner, jetzt glaube ich 300.000 schon. Das Gute an dieser Stadt war, dass das subkulturelle, subkulturelle Szenen in jeglicher Form ausgeprägt waren. Es hat damals eine gute Hip-Hop-Szene gegeben, es hat damals in den 90er Jahren eine gute Punk-Szene schon gegeben, wo wir als Junge dann dazugestoßen sind. Und wir einfach angefangen haben, unsere eigenen Sachen zu machen, Konzerte zu machen. Wir haben ein Jugendzentrum gehabt, das uns auch den Platz gegeben hat, das ja sehr wichtiger ist für so Entwicklung von Szenen, dass eben in so Städten diese Subkulturen sich entwickeln können und Platz haben oder sich selber diesen Platz dann auch natürlich suchen. Und wir hatten das Glück und wir haben angefangen, selber Konzerte zu machen mit 15 und eine Band zu gründen. Und das Ganze hat dann eben in einem zum anderen geführt. Ich war immer schon ein guter Netzwerker und habe gebrannt für die Dinge und die ich geliebt habe. Und da ist mir die DIY-Ethik und diese dieser Unity-Gedanke der Bank- und Hardcore-Szene war natürlich wunderschön. Und vor allem dann hat eins zum anderen geführt. Man macht die ersten Konzerte. Wie das so ist, du weißt das ja eh. Und dann lädt man Bands ein, Bands laden einen wieder zurück ein. Und wir haben dann, ja, 99 Household Name Records of London. Das ist ein Londoner Banklabel, die damals sehr, sehr gut unterwegs waren mit so Bands wie Capdown und Lightyear. Also Capdown haben schon 2000 Leute ausverkauft in London zu der Zeit. Ja. Die haben uns unter Vertrag genommen und dann war unser erster Schritt nach England und alles aber in der Bankszene jetzt, wo wir einfach mit unserem Bus gekauft sind, einfach auf Tour gegangen. Und ja, das hat sich dann so entwickelt, dass wir ja insgesamt 12 Jahre gespielt haben. Wir haben ja an die über 700 Konzerte zusammengespielt, wow. wenn nicht glaube ich 800. Und und ja, wir, es ist eins zum anderen gegangen. Wir haben dann mit Antiflag einige Shows gespielt. Die haben uns eingeladen auf eine Europa-Tour. Das war auch ganz früh. Und dann haben wir auf AF Records das Antiflag-Label eine Platte rausgegeben. Ja. Das war für uns dann so ein bisschen auch die Zeit. Das war so, ich glaube 2004 sind wir dann mit Rise Against auf Tour gegangen in Deutschland, wo wir die ersten größeren Tourneen dann auch in Deutschland gehabt haben und mit anderen Bands viel, viel, viel gespielt haben. Und ja, das war eine wunderschöne Zeit. Und durch die Freundschaft, wirklich Freundschaft mit Antiflag, hat sich einiges auch ergeben. Ich durfte dann die Jungs auch begleiten bei der Vans Warped Tour 2003, die East Coast Leg. Okay. Und habe sehr viel gelernt damals auch von learning by doing.
Was heißt denn begleiten? Also du warst ja bestimmt nicht nur Tourist.
Ja, ich habe ihnen geholfen. Also bei der Vans Warped Tour war schon so, dass ich einfach gefragt habe, hey, ich würde mir das gerne anschauen, habt ihr nicht Platz im Bus? Und ja. Und die haben mich einfach, ja, komm nach New Jersey und steig dazu. Und ich war dann, glaube ich, 2,5 Wochen dabei. Habe natürlich geholfen, wo es geht. Genau, ich habe in weiterer Folge, war ich einmal einfach aushilfemäßig, habe ich ihnen geholfen, mal als Gitarrendeck. Das war eher Freundschaftsdienst. Und jetzt ich habe jetzt nie beruflich mich in Hinsicht gesehen. Ich bin einfach Gitarrist und kenne mich halt aus mit der Gear, wenn man das jahrelang macht, und da hat man dann einfach geholfen. Das war auch unser Freundeskreis aus Graz, Freund von mir, der ist auch Techniker, der hat da bei Antiflag dann auch Tourmanagement und so in weiterer Folge dann auch gemacht. Mhm. Das war einfach so, ja, wie das in der Bankszene halt ist. Und das war eine wunderschöne Zeit, Alex. Das Schöne war, wir haben 12 Jahre in der gleichen Besetzung gespielt. Also wir waren wirklich zusammen aufgewachsen. Wir haben nie einen Wechsel gehabt als Red Lights Flash. Und aber im Endeffekt eine kleine Punkband aus Österreich, die halt die Träume wahrgemacht hat, auch einmal im Nightliner touren zu können und den einen oder anderen Jugendheld persönlich kennenzulernen. Ja, und natürlich auch viel gelernt im Bereich, wie arbeiten Engländer und Amerikaner oder natürlich auch, wenn man viel in Deutschland war, Deutsche professionell im Musikbereich und da auch, sage ich mal so, die weitere berufliche Ausrichtung hat, also die Zeit hat mich sicher geprägt und vor allem dieser DIY-Gedanke, einfach was zu probieren und sich zu trauen, ohne dass man jetzt schon viel beweisen konnte in einem Bereich, sondern einfach ins kalte Wasser zu springen. Das ist so ein bisschen das, was ich schon aus dieser Punkrock-Zeit mitgenommen habe, dann in die weiteren Phasen meines Lebens.
Und die Leute, die du damals auch so getroffen hast, hast du mit denen teilweise noch zu tun, jetzt auch dann, ich meine, du hast dich auch weiterentwickelt, dass die jetzt auch in anderen Positionen sitzen, also gibt es da noch so ein Netzwerk?
Immer wieder. Ja. Wie ich dann schon international im Marketing gearbeitet habe, war ich jedes Jahr dann in Austin bei South by Southwest und da habe ich immer wieder Leute getroffen, mit denen auf Tour, weil ich mich erinnern, dass ich in Dallas Green für Alexis on Fire ist mir über den Weg gelaufen oder der Mike Veit, der früher bei Goodkind Funk gespielt hat, alte Straight Edge Hardcore Band, den habe ich öfters getroffen, wenn ich in Los Angeles beruflich war, einfach so über den Weg gerannt und so. Mhm. das war schon immer cool. Also man sieht immer wieder Leute aus dieser Zeit. Natürlich, wenn man im Marketing oder im Culture Marketing Bereich arbeitet, oder im Musikmarketing Bereich, dann sind natürlich oft Anknüpfungspunkte. Das ist aber eher zufällig und es ist immer wieder schön, dass man sich halt Leute sieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so etwas, was auch ungemein verbindet. Da gibt es wenn man so Leute trifft, mit denen man früher auf Tour war, da gibt es ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis und Vertrauensbasis. Das ist irgendwie schwer zu erklären, aber oder wenn man jemanden, ich vor 2 Wochen habe ich einen kennengelernt, im geschäftlichen Umfeld, und der war auch ein Bankrocker früher, und da hat man genau gleich eine andere Basis der Kommunikation, und das ist schon wunderschön, dass man eben aus dieser Subkultur kommt und eben diese positive Energie dieser Subkultur weitertragen kann dann in verschiedene Lebensphasen, und das ist wunderschön, und da bin ich extrem dankbar, was mir die Bankszene auch gegeben hat.
Ja. Die Frage stelle ich ja immer wieder gerne, wenn ich solche Geschichten höre, und die Antwort interessiert mich brennend. Glaubst du denn, wenn es heutzutage nochmal so junge Leute wie euch damals geben würde, die so viel machen und Elan haben, glaubst du, das wäre überhaupt möglich, dass die nochmal so eine ähnliche, Karriere oder Laufbahn, also dass die das normal so hinkriegen würden, so viel Konzerte, so international? Geht das heutzutage noch?
Also ich würde jetzt mal internationale Karriere mit der Band, das würde ja ein bisschen so, ich staple immer sehr gerne da weit unten, weißt? Also wir waren eine Punkband, die einfach viel ihre Träume wahrgemacht hat, aber wir waren nie kommerziell jetzt erfolgreich, weißt du, was ich meine? Jetzt
richtig.
Im Gegensatz zu anderen Bands. In dem Maße, kommerziell erfolgreich in dem Maße, dass wir zum Beispiel von einer Musik einen Lebensunterhalt ausrichten können. Wir haben nebenbei immer Jobs gemacht, die uns meistens nicht so Spaß gemacht haben, um eben das viele Touren und ins Studio gehen wieder ermöglichen zu können. Ich glaube, dass es gerade heute unglaublich, die Möglichkeiten unglaublich sind, seine Musik unter die Leute zu bringen. Das war ja noch nie so, wie es jetzt ist. Und die Produktionsbedingungen sind einfach um so vieles einfacher geworden. Und deswegen glaube ich, ist es egal, in was für einem Genre du aktiv bist, wenn du es willst und das wirklich als Priorität behandelst. Das heißt, du nicht nur Musik zum Hobby machen willst, sondern wirklich das als Musik und als dein Projekt, ich will es jetzt gar nicht Beruf sagen, aber doch, Beruf kommt ja von Berufung, siehst, dann ist das alles möglich. Und ich finde, die heutige Landschaft, was das betrifft, gibt es so viele Möglichkeiten, einfach sich ohne eine Barriere mit seinen Fans auszutauschen. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben das ansatzweise auf MySpace damals probiert. Das war so das erste große Tool, glaube ich. Aber was mittlerweile ja möglich ist, ist natürlich schon eine andere Situation. Deswegen eine Antwort auf deine Frage. Ich finde ja, und das beweisen ja viele, viele junge Musiker und tagtäglich, egal durch welche Kanäle und Plattformen, sei es TikTok oder andere Medien, einfach ihr Publikum finden und aufbauen. Also ich finde, da ist schon einiges möglich.
Okay. Jetzt hast du gesagt, und das kann man sich auch locker ausrechnen, wenn ihr so viel getourt habt, dass ihr quasi immer nur so Jobs nebenbei gemacht habt. Als die Band zu Ende war, hast du dich dann aber, wenn ich das richtig sehe, dann auch wirklich nochmal selbstständig gemacht im Bereich Musikmanagement, Creative Consulting und so weiter. Mhm. Was war für dich so der Auslöser, dann in die Selbstständigkeit zu gehen?
Was war der Auslöser? Ich wollte in dem Bereich, wie gesagt, ich war immer so der Networker in der Band. Was heißt der Networker? Ich habe immer geschaut, ich war immer dafür zuständig, dass wir den Tour-Support-Slot bekommen. Ich war immer dafür zuständig, dass wir in das Studio aufnehmen gehen oder mit dem, Partner an dem Album arbeiten. Und das hat mich immer ausgezeichnet. Ich war immer zuständig fürs Marketing und habe mich von Merchandise bis organisatorisch über ziemlich alles auch federführend mit meinen Kollegen gekümmert. Und das wollte ich natürlich dann ins Berufliche mitnehmen. Und wie kannst du was machen? Sicher, natürlich die österreichische Landschaft in dem Bereich ist natürlich auch begrenzt. Und da habe ich auch die DIY-Mentalität mitgenommen. Da habe gesagt, ich mache mich selbstständig und gründe eine Marketingagentur und habe am Anfang auch noch Artist-Management gemacht. Aber wir reden da von 2007. Also ist schon, schon lange Zeit her.
Ja.
Und bin aber noch, damals habe ich noch, bin noch zurück auf die Uni gegangen, habe einen Master gemacht, um mich, und das war so ein bisschen der Übergang vom Road Dog, also auf Tour zu sein, und Band Dude, so irgendwie, hin, in, sage ich mal, in der nächste Stufe, des beruflichen Daseins. Und dann habe ich einfach angefangen, erste Kunden, zu akquirieren und rauszugehen, und das ist mir damals gelungen. Ich habe meine ersten Kunden gewonnen und habe eine kleine, feine Marketingagentur gegründet und habe am Anfang auch versucht, im Artist-Management aktiv zu sein, wobei ich dann gemerkt habe, dass mir der Teil nicht mehr so Spaß macht und das mich sehr hin zum Marketing und vor allem zum Thema Brands gezogen hat. Ich habe darüber nachgedacht, Alex, woher das kommt. Und ich glaube, ich habe in diesen 12 Jahren Band sehr, natürlich immer sehr oft versucht, mein eigenes Projekt auf eine nächste Ebene zu bekommen. Und ich würde nicht sagen, dass mich das ermüdet hat, jetzt wieder mit Artists ganz eng zu arbeiten im Day-to-Day. Also im täglichen Arbeiten, aber es hat mir einfach nicht so die Erfüllung gebracht. Und ich habe dann mit zwei Artists zusammengearbeitet eine Zeit lang. Das hat auch super funktioniert, aber wir sind dann auch im Guten auseinander, weil auch meine Prioritäten dann einfach von Projekten sich einfach verändert haben. Und dann habe ich einiges gemacht mit der Agentur. Ich habe auch für Radio FM4 im Rahmen meiner Agentur dann eine Radiosendung gemacht, wo ich so die nationale Punkrock-Sendung auf Radio FM4 ist ja. National Broadcasting in Österreich. Und das war sowas, da bin ich einfach reingesprungen und habe dann einfach durch meine Kontakte mit den Bands habe ich sehr gut und schnell auch Interviews bekommen. Das war einfach eine lustige Zeit. Ich habe damals mit der Agentur wirklich von Festival-Umsetzungen für internationale Brands, Musikfestival-Umsetzungen bis hin zu einer Radiosendung viel gemacht und war sehr umtriebig und habe auch im Eventbereich Projekte umgesetzt und war so ein bisschen die One-Man-Army, die wirklich von Kommunikation bis hin zu Marketing und Head of Production bei Events ziemlich alles geschupft hat. Und das war eine super Zeit, da habe ich sehr viel gelernt in dieser Zeit, vor allem die ersten 2 Jahre in der Selbstständigkeit. So war das ein bisschen.
Wer waren da so deine Kunden? Also es waren auch bekanntere Marken dann schon, oder?
Ja, genau. Ich habe für die Kreativwirtschaft in dem Bereich, wo ich her bin, in der Steiermark, habe ich so Musikwirtschaftstreffen organisiert und eben so Podiumsdiskussionen und Panels. Das war so ein erster Kunde, den ich gehabt habe, wo ich so für wie stärkt man die lokale Musikwirtschaft und Musikszene. Dann habe ich für Jack Daniels habe ich Umsetzung gemacht auf Musikfestival. Dann habe ich Radio FM4 gehabt, dann habe ich kleinere Kunden noch gehabt und dann ist eh am 2008 habe ich dann mit Red Bull auch einen großen Kunden bekommen. Das waren so die Anfänge.
Ja, Wahnsinn, dass man dann auch so als, wie du sagst, als One-Man-Army auch solche namhaften Firmen dann schon auch kriegt, ne?
Ja, das ist aber... Wenn man dran bleibt und jeden Tag schaut, wie kriegt man wie kriegt man sein Ding voran? Und das ist ähnlich wie mit der Band. Und im Endeffekt ist es einfach, natürlich baut man sich in ein Netzwerk auf und viele Dinge gehen auf, oder viele Dinge gehen nicht auf und einige gehen dann auf, und jeder, der selbst dann selbstständig ist, weiß, dass auf einmal dann Dinge kommen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte, und so ist das damals gegangen, und das war kein leichter Umstieg vom Musiker, sage ich mal, zum Selbstständigen und in den vielen Bereichen zu arbeiten. Es war schon nicht einfach, aber rückblickend gesehen war das das Beste, was ich je machen habe können.
Okay.
Wieder das so weiterzuführen und einfach sein eigenes Ding zu machen.
Okay. Mhm. Jetzt hast du schon den Namen Red Bull genannt. Da ging es ja dann auch bei dir weiter. Ich glaube, so 2015, du bleibst dann ein paar Jahre bei Red Bull auch geblieben, hast du einige Positionen da auch bekleidet. Jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Das haben wir so, oder das war, glaube ich, nicht so ganz klar. Deine Band Red Lights Flash war ja durchaus auch sehr politisch. Mhm. Ihr wart bei Anti-Flag auf dem Label, auch eine sehr politische US-Band. Und wenn man dann so jetzt so als Headline hat, so krass, von der Band dann jetzt zu Red Bull in den Konzern, wie kam das? Also was war so da der Auslöser für dich, dann dahin zu wechseln?
Mhm. Du, schau, Alex, ich bin natürlich aus einer Punkrock-Szene und bin natürlich auch sozialisiert worden mit Bands wie Propaganda und habe halt viel auch mit Bands wie Anti-Flag natürlich auch Zeit verbracht. Wir als Red Lights Flash waren schon auch eine politische Punkband mit einem sehr sozialkritischen Ansatz und einer positiven Message. Was heißt, ich konnte das schon so vereinen mit mir, in einen Konzernbereich zu gehen, hatte damit keine Probleme. Und ich muss auch sagen, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, es gibt verschiedene Situationen im Leben, man verändert sich auch. Man sieht als 17-Jähriger anders als mit 32 oder 33 als Vater. Für mich war es immer sehr wichtig, etwas zu machen, hinter dem ich hundertprozentig stehe und das mir hundertprozentig Spaß macht. Und die Sachen, die ich in den letzten, sage ich mal, 15 Jahren beruflich gemacht habe, stehe ich hundertprozentig dazu. Muss auch sagen, dass ich extrem viel gelernt und extrem viel Spaß gehabt habe. Also, und ich glaube, noch ein Zusatz ist, ich war 2003 auf der Warped Tour und habe gesehen, wie der Kevin Lyman, der die Warped Tour gegründet hat, das alles aufgezogen hat und wie so Marken wie Vans mit Artists arbeiten. Und das hat mich auch geprägt. Und da habe ich gemerkt, mich interessiert die Arbeit, wie kann ich als Marke mit Künstlern authentisch arbeiten? Sehr. Und im Endeffekt habe ich dann dieses Spannungsfeld, mit dem beschäftigt mich hier heute mit 42 genauso.
Hm. Also
nochmal auf die Frage zurückzukommen, politische Punk-Szene, wo wir natürlich auch ein Teil waren, habe ich nie im Widerspruch gesehen zu der Tätigkeit, die ich im späteren Leben dann gemacht habe. Natürlich kann man das komplett kritisch beleuchten und das bin ich mir hundertprozentig auch im Klaren darüber, aber ich habe nie einen Widerspruch gesehen in meiner Arbeit und in aus der Szene, wie ich komme, aus der ich komme, weil, wie gesagt, man verändert sich als Mensch einfach.
Ja. Was war denn so die erste größere Aufgabe, die du bei Red Bull dann übernommen hattest? Du hast ja mehrere Positionen auch durchlaufen. Wie gingst du los für dich?
Du, diese Arbeit, im Endeffekt war Red Bull einer meiner Kunden mit der Agentur. Ich habe mehrere Kunden gehabt und einer der Kunden war im Red Bull. Und ich habe dann einfach in verschiedenen Bereichen dann projektweise neben meinen anderen Kunden für Red Bull gearbeitet. Das war von der Kommunikation her, war der Anfang. Zuerst einmal für Red Bull Österreich, weil quasi das erste Land war, weil die Marke ja in Österreich gegründet wurde.
Ja.
Das heißt, ich habe Projekte kommunikationstechnisch betreut, wo ich auch dadurch, dass ich mit meiner Arbeit bei Radio FM4 auch das Journalistische gelernt habe, das mir sehr zugute gekommen ist. Und dann habe ich aber auch Events umgesetzt, wo ich auch ein Produktionsteam zusammengesetzt habe und wirklich dann verantwortlich war für die Events. Und da waren Events dabei mit, ich glaube, das erste war mit Culture Candela, das größere Projekt, mit Jean Paul, schon mit Mainstream Artists.
Okay. Du hattest dann später aber auch noch, hattest du mit Red Bull Records dann auch zu tun, ne? Also
genau, das war 2011, habe ich dann auch noch als Agentur neben anderen, mit meinen anderen Kunden ein internationales Projekt bekommen und da ist es um Red Bull Records gegangen und das war natürlich für mich sehr, sehr, sehr spannend, weil das war so das erste internationale Projekt, wo ich auch nach Los Angeles gekommen bin und meine ersten internationalen Erfahrungen diesbezüglich gemacht habe. Und ich habe dann bald einmal ein Jobangebot von Red Bull bekommen und dann habe ich mich entschieden, baue ich meine Agentur weiter auf. Damals habe ich in Wien gewohnt. Oder soll ich zu Red Bull? Und mein Bauchgefühl hat mir damals irgendwie eben gesagt, zu Red Bull zu gehen, weil ich nicht nur mehr ausführender Faktor sein wollte damals, sondern auch dann auch strategisch mitbestimmen wollte. Und das habe ich dann gemacht und bin dann ins International Culture Marketing zu Red Bull.
Jetzt ohne das zu sehr breit zu treten, weil du machst ja jetzt auch wieder was anderes, aber gibt es so Highlights, die du in den Jahren bei Red Bull hattest? Also ich denke mal, du wirst ja dann durchaus schon an größeren oder bedeutenderen Kampagnen gearbeitet haben.
Natürlich, also man redet ja von der Welt von Red Bull und es ist wahrhaftig eine Welt und so Highlights, natürlich Highlights waren auch die Arbeit mit Rapper Rex, weil ich sehr stark am Anfang mit Evolnation zusammengearbeitet habe, da ist damals Sale von Evolnation, das ja eine sehr, sehr erfolgreiche Single wurde. Und ich war so auch verantwortlich, wie integriert man diesen Content in die verschiedenen internen Projekte und Plattformen. Und das war natürlich eine super Zusammenarbeit. Das war so Musikmarketing, du hast ein eigenes Musikmarketing par excellence, du hast ein eigenes Record-Label und arbeitest mit den Künstlern auf verschiedenen Bereichen zusammen. Das ist sicher ein Highlight, also die langjährige Zusammenarbeit mit Rapper Records. Dann auch verschiedenste andere Projekte. Das Schöne ist natürlich die internationale Arbeit, mit so vielen verschiedenen Ländern zu arbeiten. Wenn man dann wirklich mit Asien arbeitet, mit Amerikanern arbeitet, dass man lernt, wie man mit den verschiedenen Kulturen einfach auch in der täglichen Kommunikation arbeiten kann. Also diese internationale Arbeit würde ich als Highlight sehen. Es gibt sehr viele Projekte da, die jetzt gar nicht so ins Gewicht fallen würden, weil einfach in diesen Jahren natürlich gibt's so Highlight-Projekte, wo man ein so Projekt war, zum Beispiel, da haben wir Musik integriert zu einem ganz, sage ich mal, berühmten Marketing-Projekt im Red Bull Stratos.
Ja.
Wo man dann einfach merkt, wie viele Leute man erreichen kann dadurch mit der Musik. Und ja, es waren einfach sehr viele Highlights, natürlich dann auch die leitende Funktion, wo ich dann fürs Musikmarketing verantwortlich war.
Also nochmal kurz, das war ja dieser Sprung von dem, wie heißt der, Felix?
Baumgarten.
Baumgarten, glaube ich.
Baumgarten, ja.
Ja, der da quasi aus der Stratosphäre runtergesprungen ist. Ne? Und dann kann ich mir das so vorstellen, dass das dann quasi auch deine oder eure Aufgabe mit war, einfach zu gucken, die Künstler, die wir jetzt hier haben, die werden da quasi integriert.
Genau, das war, wir haben da Twin Atlantic, das ist eine Band, ja, auf Rebel Records gewesen, schottische Rockband, und mit dem Song Free haben wir integriert mit einem Remix, und das war dann halt auf allen Medienprodukten drauf, und mit dem, wenn man mit so einem Marketingprojekt erreicht man sehr viele Leute, und das ist dann schön, wenn man sieht, dass dieser Song auch von sehr vielen Leuten natürlich wahrgenommen wird, und das ist einfach schön, solche Plattformen dann auch zu haben, wo man Musik integriert. Und am Ende des Tages, wie gesagt, in den Jahren hat es natürlich sehr viele Highlights gegeben, und es war natürlich auch schön, dann verschiedene Stationen im Konzern dann verschiedene Aufgaben zu machen, und dann die letzte Aufgabe war eben das Global Head of Music Marketing, das Music Marketing Department zu führen. Und ja, das war eine schöne Aufgabe und war natürlich auch eine lehrreiche Zeit, wo ich viel gelernt habe in diesen Jahren.
Das glaube ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass man in der Position dann auch relativ beliebt ist in der Musikbranche, oder?
Natürlich, aber im Endeffekt ist es so, dass man sehr viel natürlich am strategischen Bereich arbeitet und natürlich schaut, dass man am Ende des Tages ein Programm verantwortet, das die Marketingziele erreicht. Das heißt, man arbeitet gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit, sondern sehr mit seinem Team und den verschiedenen Ländern. Es ist eine sehr intensive strategische Verantwortung und natürlich dann auch, was Teamführung betrifft. Ich muss natürlich sehr, sehr fokussieren, ein sehr internationales Team gehabt, und da war sehr, sehr, sehr schöne Zeit.
Gibt es denn was man sich so angucken kann, was man lernen kann, was man da adaptieren kann von so einer, von so einem Konzern, wie der arbeitet, wenn man jetzt eine Indie-Band ist, ein Indie-Label, oder ist das wirklich, dass du sagst, das kannst du einfach nicht vergleichen, das ist eine völlig andere Liga und da passiert das. Und da in diesem Bereich passiert was ganz anders?
Gute Frage. Natürlich ist es, wenn man in so einem großen Konzern arbeitet, ist es natürlich ein sehr großes Konstrukt. Und das muss man erst einmal lernen zu verstehen. Das dauert natürlich. Also man kann es jetzt schwer vergleichen. Jeder, der schon in einem großen Konzern gearbeitet hat, weiß wovon ich spreche. Was man vielleicht, so das Mission Statement, giving wings to people and their ideas, wurde von den Mitarbeitern sehr gut gelebt, immer so habe ich das mitbekommen. Und diese DNA wurde auch sehr gut intern gelebt. Und das kann man sicher auch in einem Bereich, wenn man jetzt eine Indie-Band ist, man kann das nicht vergleichen, diese Welten, aber wirklich das so immer zu transportieren, diese Botschaft an seine, in dem Fall Fans oder Konsumenten oder Audience, wie man es beschreiben will, ist natürlich etwas, was man schon vergleichen könnte, weißt? Diesen Kern. Das wäre vielleicht so ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, wenn man wirklich als Band immer sein genau weiß, warum mache ich das, was ich mache und das auch immer kommuniziere, dann kann ich schon sehr erfolgreich sein und vielleicht so Parallelen von so einem Konzern zu bekommen. Ich meine, das hat ja auch ein Mensch im Endeffekt gegründet einmal, weißt, und groß geworden.
Das bedeutet ja im Grunde genommen auch, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen hin, dass man ja eigentlich auch darauf achten muss, als Künstlerin, als Künstler, einfach in dem Sinne ja dann wirklich eine gute Marke zu haben, ne? Sich immer wieder dran zu erinnern, wofür stehe ich, was mache ich eigentlich?
Das ist so wichtig, Alex, und das ist, wird oft nicht so gesehen. Im Endeffekt gibt es so viele Parallelen, wenn man sich wirklich mit Marken beschäftigt, und wenn man jetzt so eine Band, bleiben wir in Punk, wie die Sex Pistols hernehmen, das ist eine Marke, Da sieht man ein Bild und man weiß, um was es geht. Und da sind so viele Parallelen. Und eben dieses, ich finde, den Bereich Branding für Artists ist unheimlich wichtig. Vor allem in Zeiten, wo alles so schnelllebig ist.
Ja.
Man muss sich unterscheiden, man muss genau wissen, was ist eine Differenzierung und diese auch gut kommunizieren. Optisch sowie mit tonal. Also, und das ist ein extrem wichtiges Thema und da kann man natürlich super Parallelen ziehen. Man braucht nur von den wirklich großen Artists eine Farbe sehen und man weiß, um wen es geht. Und das ist eben was Branding ausmacht.
Ja. Warum tun sich denn so viele Musikerinnen und Musiker so schwer damit, das wirklich so auszuformulieren oder auch vielleicht dann zu beherzigen? Ist das dann am Ende, ich meine, du kennst das ja nun selber auch durch deine jahrelange Tätigkeit als Musiker, ist das dann so dieser Clash zwischen, naja, diesem künstlerischen Ausleben und einfach diesem, ich vermarkte mich, ich bin ein Werbeprodukt?
Das ist eine gute Frage, Alex. Im Endeffekt machen es viele Artists, ohne dass sie es merken, dass sie es machen. Jedes Mal, wenn du einen Backdrop nimmst,
ja,
wenn du live spielst, brandest du die Bühne damit und bringst deine Marke weiter. Du musst die Marke in alles integrieren, was du machst als Musiker. Und natürlich ist das, wenn jetzt ein etablierter Artist oder ein Artist, der das Glück hat, dass er ein gutes Team hat, die das von extern gut steuern können und dem Artist helfen und die Arbeit abnehmen. Manche Artists machen es einfach aus Instinkt heraus. Das ist schon ein bisschen so wie jeder Artist auch von den Talenten auch her. Der eine beschäftigt sich gern mit visuellen Dingen, der andere beschäftigt sich nicht gern mit visuellen Dingen und ist eher der Musiker, der nur im Studio arbeiten will. Im Endeffekt, wenn du als Musiker erfolgreich sein willst, musst du zu deiner Community stetig sprechen und natürlich auch in Erinnerung bleiben und da wirst du nicht darüber hinwegkommen, dich mit dir als Marke auseinanderzusetzen. Wie du die dann transportierst, über welche Kanäle, das ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte des Marketings, aber man muss sich als Marke aufbauen und das haben uns Artists wie David Bowie gelehrt, oder?
Definitiv. Ich meine, die Sex Pistols, was du eben angesprochen hast, ist auch ein sehr gutes Beispiel. Definitiv. Wenn man das Ganze jetzt umdreht, ab wann werden dann die Künstlerinnen und Künstler interessant für Brands? Also warum brauchen die Musik, die Musiker?
Ja, das ist ganz klar. Als Marke muss man gewisse Zielgruppen erreichen, um relevant zu sein bei den Zielgruppen. Und das geht auch über Multiplikatoren. Und Multiplikatoren können einen helfen, direkt zur Zielgruppe zu sprechen, ob das jetzt ein Artist ist oder ein Influencer. Ist ziemlich das Gleiche. Deswegen ist es interessant für Marken, natürlich direkt zur Zielgruppe sprechen zu können. Und im Endeffekt ist es einfach, und es ist auch nichts Neues. Wenn man sich anschaut, verschiedene Beispiele von früher, wo wirklich ich glaube, die Pepsi-Werbungen in den 80ern mit Tina Turner und Michael Jackson, glaube ich, das ist ja nichts Neues. Oder ich kann mich erinnern, und das geht ja auch darum, auch manchmal über Content-Integration. Ich kann mich erinnern an so ein Levi's-Commercial in den 90ern noch auf den glorreichen MTV-Tagen mit MTV UK, wo Stiltskin waren. Die einen globalen Erfolg durch diese Integration bekommen. Also das ist ja auch was Synergetisches. Im Endeffekt war das nur eine Sync-Geschichte mit einer Content-Integration für ein Global Commercial. Aber das hat ja dem Artist auch extrem viel gebracht. Das heißt, So, natürlich, für Marken ist es interessant, mit diesen Multiplikatoren zusammenzuarbeiten, um die Zielgruppe zu erreichen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Marke genau wissen muss, für was sie steht, dass sie mit den richtigen Artists auch zusammenarbeiten kann. Aber auf der anderen Seite können solche Kooperationen natürlich, wenn sie authentisch sind, auch sehr, sehr gut sein für den Artist, um eben neue Leute zu erreichen, weil du dadurch natürlich, wenn du mit den richtigen Brands arbeitest, natürlich auch sehr gut mehr Leute erreichen kannst, als du bis jetzt hast. Also das ist so, kann schon auch sehr synergetisch sein, wenn man es richtig macht.
Ja, mir fällt da in dem Zug übrigens noch Volkswagen ein. Da fuhren ja auch eine ganze Zeit lang diese Volkswagen Bon Jovi oder Rolling Stone Modelle durch die Gegend, ne?
Genau, also so ja. Das ist ja nichts Neues.
Ja.
Und jetzt, die Situation ist jetzt einfach, dass es viel breiter aufgemacht wurde, und früher war es eher so diese Brand Ambassadors, die halt sehr Superstars aus Film und Sport waren. Und jetzt ist das Thema halt viel weit offener, dass man mit verschiedenen, als Marke mit verschiedenen Influencer zusammenarbeitet, mit Musikern zusammenarbeitet, die auch nicht diese Strahlkraft haben wie früher, diese Superstars. Und daraus ergeben sich dann natürlich auch über die sozialen Medien einfach sehr interessante Content-Zusammenarbeit mit Marken und Künstlern. Also das hat sich schon geändert, diese Landschaft.
Jetzt machst du das ja nun wirklich lange, bist ein Experte in Sachen Marketing, in Markenbildung. Wenn ich jetzt Band bin oder wenn ich eine Band betreue, was muss ich denn tun? Also ist es wirklich so, dass man sagen kann, naja, du musst einfach warten, irgendwann kommt jemand hoffentlich auf dich zu? Oder wie sind die Chancen, dass ich mir selber mal Gedanken mache, was passt zu mir? Ich überlege mir mal ein Konzept oder wie auch immer, und dann gehe ich einfach mal zu Marken hin und sage, ey, ich habe hier eine super Idee, ich bin zwar mit dabei, aber das ist das Konzept.
Mhm. Prinzipiell kommt es mal darauf an, dass man sich fragt, was kann der Partner, profitieren?
Genau.
Oder die Marke profitieren. Das heißt, wenn man eine gewisse Bekanntheit hat als Musiker, oder natürlich wollen Marken jetzt nicht nur mit großen Künstlern arbeiten, es gibt auch Zusammenarbeit mit Künstlern, die jetzt nicht so erfolgreich sind, so eine große Anzahl an Fans haben auf den verschiedenen Plattformen. Aber natürlich muss man sich natürlich auch fragen, was hat der Partner davon? Wenn man jetzt unbedingt in dem Bereich, wenn man jetzt als Künstler sagt, man will mit Marken zusammenarbeiten, muss man natürlich wissen, für was man steht. Weil wenn man weiß, für was man steht und hundertprozentig sich seiner eigenen Marke bewusst ist, kann man natürlich dann auch Marken proaktiv suchen, die zum Künstler passen. Weil das Wichtigste ist, dass es authentisch sein muss.
Ja.
Und das wäre so das Erste, die erste Schwelle, einfach zu schauen, habe ich eine Reichweite, die interessant wäre für die und die Marke, weil im Endeffekt geht es für die Marke einfach, Zielgruppe zu erreichen. Wenn dem so ist, wirklich zu schauen, welche Marke würde zu mir passen als Marke. Und im Endeffekt ist das ein Brand Partnership, also eine Markenzusammenarbeit zwischen zwei Marken. Wir,
ja.
Marke als Künstler und die andere Marke. Und dann muss man natürlich schauen, wie sehr wichtig finde ich auch, dass der Künstler mit der Marke sich für die Marke begeistern kann. Weil das ist natürlich dann interessant auch für die Marke. Und das ist im Endeffekt interessant, und das ist für das Authentische, das Wichtige im Marketing für mich ist, dass es relevant und authentisch ist, was man macht. Und das ist natürlich sehr wichtig. Wenn ich jetzt als Artist einfach auf Markenshopping gehe und versuche, alles zu machen, was ich nur irgendwie machen kann, dann dem würde ich abraten.
Ja.
Sondern man muss ganz genau wissen, für was stehe ich als Marke und welche Marke könnte etwas sein, mit denen ich zusammenpasse. Und dann geht es natürlich auch darum, das als Partnerschaft zu sehen, und mit dem Ziel, auch langfristig zusammenzuarbeiten. Mhm. Also das sind so die Dinge, die ich Artists in dem Bereich raten würde.
Ja. Wer eigentlich in gewisser Weise auch eine Marke ist und recht guten Zugang zu Künstlern hat, das sind ja eigentlich die Labels. Da habe ich mich jetzt nämlich auch nochmal so gefragt, also im Hip-Hop ist das vielleicht nochmal eine ganz besondere oder eine andere Art, das funktioniert tatsächlich wahrscheinlich auch sehr gut, aber wenn ich mich jetzt so, ich sag mal, im Rock-Bereich im Großen und Ganzen umgucke, agieren ja Labels noch sehr stark so im Hintergrund, tun sich eigentlich auch ganz schwer damit, in den Vordergrund zu rücken. Wie denkst du denn darüber? So, wird das nicht total Sinn machen oder wäre das nicht eigentlich so ein Boost eigentlich, wenn Labels mal wirklich noch stärker sich damit beschäftigen würden und einfach ihre Bands noch besser dafür nutzen, sich als Marke stärker zu definieren?
Also ich muss sagen, die großen Labels und Majors, die haben alle Brand Partnership Departments, die sich wirklich darum kümmern. Also das Thema wurde vor allem auch von der Pandemie natürlich auch mit Brand Partnerships, Music Brand Partnerships wurde von der Pandemie auch befeuert, weil es natürlich auch etwas ist, wenn es kein Live gibt, man kann Content und so weiter produzieren in Zusammenarbeit mit Marken. Natürlich ist es etwas, wenn man jetzt als Label in dem Bereich arbeitet und natürlich in dem Bereich wirklich auch langfristig einen Geschäftsbereich aufbauen will, da muss man natürlich auch in Ressourcen investieren. Da braucht man die richtigen Leute, die wissen, wie man mit Marken spricht. Da braucht man Leute, die das Netzwerk auch haben. Und dann muss man natürlich mit seinen Artists auch arbeiten und mit den Managements, was könnte passen. Und dann muss man das langfristig auch angehen. Also es ist sicher etwas, was man als Label oder als Artist schon mitdenken sollte im Jahr 2021.
Ja, also was ich noch zusätzlich meine ist, dass vielleicht man als Label gar nicht unbedingt so denken, also natürlich ist das auch richtig zu gucken, dass man so ein Department hat, die genau das machen, diese Brand Partnerships, aber ein Label baut sich ja oft selber gar nicht unbedingt so als Marke auf, aber bestünde denn nicht, ich sag mal, so ein Redfield, ne? Kannst du ja eigentlich viel stärker als Marke aufbauen, wenn du die Künstler besser einsetzen könntest oder würdest oder weiß ich auch nicht. Also ist jetzt so eine relativ offene Frage an dich. So, also würde das Sinn machen oder was muss man tun?
Also das ist wieder, für was steht man als Label, oder? Mhm. Und es gibt Labels, die stehen 100%, du hörst das Label und du weißt, was für Musikrichtung. Und da gibt es in jedem Genre gibt's solche Labels. Und diese Labels tun sich natürlich mit dieser Markenbildung leichter. Wenn du jetzt aber Label bist, die sehr, sehr breit gefächert ist an Künstlern, dann ist es schwierig für den Konsumenten, das so zu greifen. Das Label steht hundertprozentig für das. Ich glaube, diese Labels, die so für hundertprozentig für etwas stehen und sich langfristig dadurch eine Gefolgschaft aufgebaut haben, die tun sie da schon leichter. Weißt du, was ich meine, Alex?
Ja, mit Sicherheit, ja, klar.
Also da kann man in jedem Genre wirklich so Labels, die wirklich als Marke, ganz einfach, man sieht manchmal Leute, die einfach ein T-Shirt anhaben, wo ein Label-Logo drauf ist.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und was in den 90ern halt Epitaph von Fat Wreck aus der Szene, wo ich herkomme, das hat sich als Marke etabliert und natürlich tust du dir dann als Label, wenn du solche eine Marke hast, auch leichter, das so aufzubauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ist es dann schwierig aus diesem Bereich, wenn du dich verändern willst, wieder rauszukommen.
Definitiv. Wie ist das denn, wenn man sich nochmal mit Marketing mehr beschäftigt? Mhm. Wie ist dein Blick gerade so auf die verschiedenen Marketingkanäle für Musik? Also, welchen sollte man sich als erstes immer aktiv aussuchen?
Und das ist nämlich die große Frage, die würde ich so gar nicht stellen. Weil man muss sich prinzipiell einmal im Klaren davon sein, wen man erreichen will. Weißt? Die Audience ist das Erste, was man sich im Klaren sein soll. Ich glaube, du hast das, den Podcast mit dem André, wo ihr sehr viel über TikTok und so gesprochen habt, vor kurzem angehört bei euch bei Redfield Podcast. Genau. Und der hat das, glaube ich, ganz gutes Beispiel. Wenn jetzt BMW in einem jüngeren Segment relevant sein will, dann muss man im TikTok-Bereich aktiv sein. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass du jetzt genau wissen musst als Artist, wo ist dein Zielpublikum? Wo ist dein Zielpublikum? Und dann in weiterer, und da musst du hundertprozentig dir im Klaren davon sein, wo dein Zielpublikum, wer dein Zielpublikum ist. Und dann, zweiter Schritt, wo konsumiert dein Zielpublikum den Content? Oder wie erreichst du dein Zielpublikum? Und daraufhin baust du dann deine Marketingstrategie auf. Und du musst natürlich dir bewusst sein, was wir schon besprochen haben, die ganzen markenspezifischen Dinge. Und das ist wichtig. Also wirklich mit diesem Zielpublikum und diesem Audience-First-Ansatz wirklich zu arbeiten. Und du kannst noch so innovativ versuchen, deinen TikTok-Kanal zu bearbeiten, wenn aber dein Zielpublikum nicht dort ist, dann bekommst du vielleicht neue Leute, aber das ursprüngliche Ziel muss schon sein, dass du weißt, wo deine Fans sind und wo du deine Fans erreichst und wie du deine Fans im Endeffekt dann auch vergrößern kannst.
Okay. Wie finde ich das denn raus? Wo ich die, wo ich mein Zielpublikum
das
finde?
Das Gute ist, dass es ja mittlerweile Plattformen gibt, wo man sehr viel mit Daten arbeiten kann.
Ja.
Und ich bin ein großer Fan davon, Dinge zu probieren, aus dem Bauchgefühl heraus, und zu schauen, ob sie funktionieren. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, sich dann Daten genau anzuschauen. Und anhand von Daten kann man ganz gut festmachen auf den verschiedenen Plattformen, wo sein Zielpublikum ist. Und natürlich gibt es dann verschiedene Peaks, die man schwer erklären kann auf verschiedenen Plattformen. Aber das ist etwas, wirklich mit den Möglichkeiten zu arbeiten, die man hat. Und das ist im Bereich natürlich, wo man mit verschiedenen Insights und Daten arbeiten kann man da schon ziemlich gut dann auch zu schauen, wo ist sein Zielpublikum zu Hause und natürlich auch mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, wenn man jetzt Konzerte gibt und einfach zu schauen, wie kann man mit diesen Leuten in Verbindung bleiben. Ich kann mich erinnern, früher haben wir auf unserem Merch-Table immer eine Liste gehabt und haben Leute gefragt um die E-Mail-Adresse. Ja. Was uns dann geholfen hat, dass wir nach der Tour wieder mit denen in Kontakt kommen konnten. Also das finde ich schon sehr wichtig, dass man sich mit Daten auseinandersetzt und dann versucht, diese Daten auch richtig zu interpretieren. Man kann Daten auch immer falsch interpretieren, und dann zu schauen, was kann ich machen, um diese Leute zu erreichen und was kann ich machen, um den Kreis dieser Leute zu vergrößern.
Jetzt hast du sicherlich auch einen relativ breiten Blick so auf die verschiedenen Marketingkanäle, wenn man jetzt sich das mal so anschaut. Gibt es da welche, die du jetzt vielleicht auch neu im Blick hast oder die du dir im Moment genauer anschaust?
Also ich glaube, im Business-Bereich, wenn ich jetzt ein bisschen so im Markenbereich, ist natürlich TikTok der Kanal, der zurzeit einfach und auch im Musikbereich ist es natürlich etwas, wo das Momentum dort ist und es wichtig ist, wenn man eine gewisse Zielgruppe erreichen will, obwohl TikTok auch von den von den Usern ja auch schon viel ältere Leute dabei sind, bis nicht nur mehr Gen Z. Aber das ist schon etwas, wo TikTok sicher ein Channel ist, der sehr wichtig ist. Und sonst ist es sehr, sehr, sehr spezifisch, auch markenspezifisch und projektspezifisch. Manche Marken funktionieren wieder auf ganz anderen Wegen. Und es ist immer interessant herauszufinden, was sind so die Kanäle, die funktionieren. Und das muss man dann von Projekt zu Projekt dann wirklich auch definieren. Und dann, das Wichtigste ist, kontinuierlich zu wenn es jetzt um Content geht, wirklich eine Content-Pipeline zu haben und wirklich kontinuierlich immer wieder zu versuchen und an die Zielgruppe heranzutreten. Einmal was versuchen oder zweimal wird nicht so gut hinhauen. Für mich gibt es drei wichtige Dinge im Marketing und die habe ich vorher schon zwei davon genannt. Das erste ist, man muss authentisch sein, man muss relevant sein und man muss das, was man tut, mit einer Kontinuität machen. Und wenn ich jetzt Parallelen ziehen möchte mit meinen letzten 10 Jahren, viele Projekte, wo ich gearbeitet habe, die hat es über Jahre hingegeben. Also wirklich diese Kontinuität, wo du etwas aufbauen kannst. Wenn du dir eine Marketingstrategie erarbeitest, dann muss man wirklich einmal langfristig das sehen und wirklich schauen, was funktioniert und immer wieder natürlich Check-ins machen, zu schauen, passt es? Sind wir am richtigen Weg? Und da kann man mit Daten sehr gut arbeiten, aber natürlich auch sich auch immer wieder was Neues trauen und zu schauen, funktioniert's? Und das ist das Wichtigste, eben dieses authentisch sein, relevant sein bei den Zielgruppen. Da muss man wieder wissen, bei wem muss ich relevant sein? Und das dann wirklich langfristig, mit einem langfristigen Ansatz verfolgen. Das ist, ich bin so ein bisschen ein Fan der Vereinfachung. Und für mich ist dann so dieses authentisch sein, relevant sein und mit einem langfristigen Ansatz ist es für mich sehr leicht zu verstehen, was gutes Marketing ausmacht. Aber natürlich muss man natürlich wissen, wie kann ich authentisch sein? Da muss man sich selber mal sehr gut kennen, um zu wissen, wie mache ich, wie trete ich authentisch an meine Kunden heran. Und das ist so das Wichtige.
Ja, okay. Da war viel drin. Vielen Dank. Also wir sind sehr tief eingestiegen, glaube ich. Ich hoffe, zur Freude der Hörerinnen und Hörer. Ich hatte ja eingangs auch gesagt, du bist seit Anfang diesen Jahres selbstständig, bist nicht mehr bei Red Bull. Magst du noch mal kurz erzählen, was du jetzt machst? Also im Grunde genommen unterscheidet sich das ja sicherlich jetzt nicht total von dem, was du vorher gemacht hast, aber was ist so jetzt dein Alltag?
Du, ich habe vor ein paar Monaten meine Marketing-Consulting-Agentur gegründet. Habe mein Büro in Salzburg, bin wohnhaft in Mondsee, wirklich im wunderschönen Salzkammergut. Und ich habe meine Agentur Brand und Culture Riebenbauer genannt, weil ich glaube wirklich, dass Kultur uns als Menschen verbindet, Gemeinschaft bildet und Identifikation schafft. Das ist der Grund, warum ich, und da gehe ich die Parallelen zurück, warum ich damals angefangen habe, Musik zu machen. Das ist mein Glaube, dass man mit Bereich Kultur wunderschönes Marketing machen kann und seine wirklich eine emotionale Bindung zu seinen Konsumenten aufbauen kann. Das ist so der Grund, warum ich in dem Bereich jetzt nach diesen vielen Jahren eine Marketing-Consulting-Agentur gegründet habe, wo ich eben Marken und Organisationen dabei helfe, wirklich authentische und relevante und auch emotionalisierende Marketinglösungen für ihre Kunden zu finden. Und so ein bisschen so meine Mission ist, so ein bisschen Marken dabei zu helfen, wirklich ihre Kunden zu inspirieren. Und das ist etwas, was mir einfach wirklich Spaß macht, so mit Marken zu arbeiten, auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen mit Marken. Ich mache auch Workshops. Meine ersten Kunden jetzt, wo ja auch wirklich Workshops im Markenbildungsbereich mit Unternehmen mache und dann langfristig auch natürlich Marketingstrategien aufzubauen und auch bei der Umsetzung zu helfen. Das ist so etwas, wo ich mich bewege. Jetzt bin auch wieder erst einige Monate drinnen und baue die Agentur gerade mit vollem Elan auf und habe sehr viele Pläne. die eine oder andere Event-Idee ist auch dabei und ich bin voller Datendrang und freue mich auf die kommenden Monate und Jahre und mal schauen. Ich habe meine Leistungen sehr breit gefächert, wirklich vom Brand Consulting über das Marketing Consulting bis hin zu dem ganzen Kultur- und Entertainment-Bereich, aber auch im Leadership-Bereich, weil ich ja in dem Bereich auch viel gearbeitet habe mit Verantwortung für ein großes Team und so weiter. Also sehr breite, sage ich mal, Services im Angebot. Und ich muss jetzt schauen, wo ich mich hinentwickle. Also das ist jetzt so ein bisschen ein neuer Prozess für mich, aber es macht sehr, sehr Spaß und ich freue mich natürlich, wenn ich einfach Marken auch helfen kann, wirklich eben diese authentischen Marketinglösungen zu finden.
Ja, cool. Also
lange Antwort.
Ja, alles gut. Dafür haben wir den Podcast. Ja. Ich und wir schauen uns das gerne an. Also du, wie du schon sagst, sind ja erst ein paar Monate. Wir schauen uns sehr gerne an, wo die Reise bei dir hingeht. Ich wünsche dir alles Gute. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit und vielleicht dann ja bis zum nächsten Mal.
Du, danke Alex. Es war schön, so ein bisschen die selbst durch die letzten, sage ich mal, 30 Jahre oder 25 bis 30 Jahre zu gehen und so ein bisschen daraus ein bisschen erzählen zu dürfen. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich wünsche dir alles Gute natürlich mit Redfield Records, aber auch mit dem Podcast und freue mich, dass wir uns hoffentlich einmal danach persönlich wieder mal sehen.
Auf jeden Fall. Dankeschön. Ciao, ciao.
Danke, Alex. Tschüss.
Ja, wieder eine sehr tiefe Folge, würde ich sagen. Da tauchen wir in das Marketing hinein. Ich hoffe, es war viel drin für euch. Hinterlasst uns gerne Feedback auf allen unseren Kanälen. Ihr wisst ja, ich sag's immer wieder, auf LinkedIn bin ich natürlich auch recht aktiv unterwegs. In der nächsten Woche geht's Sonntag um 9 Uhr weiter. Die Podcast-Folge, auf die sich der Chris da bezieht, das ist die Folge 81 mit André Brix-Buchmann. Hört euch die gerne mal an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da sprechen wir viel über TikTok. Und ja, zum Ende hin bedanke ich mich für die Unterstützung bei Ticketmaster und Antelope Audio. Ja, wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.